Willkommen zu Tacheles Thüringen, dem Politik-Podcast von Funke Thüringen. Ich bin Elmar Otto.
Und ich bin Fabian Klaus und Elmar und ich sind heute nicht gemeinsam im Studio. Elmar ist uns von auswärts zugeschaltet. Ich sag mal herzlich willkommen, Elmar, zum Auswärtsspiel, für dich zumindest. Ich bin ja beim Heimspiel in Erfurt und wir starten rein.
Ja, ich danke dir, Fabian. Und die Technik steht, das ist schon mal eine gute Nachricht. Und diese Woche kümmern wir uns um drei Themen, die erstaunlich gut zeigen, wie Politik in Thüringen gerade funktioniert oder manchmal eben auch nicht.
Genau, da fangen wir mit dem ersten Thema an. Da geht es uns mal wieder um die Gründerin des BSW, um Sarah Wagenknecht. Die schießt einmal mehr gegen die Thüringer Landesregierung, also gegen die Regierung, an der ihre eigene Partei beteiligt ist. Man könnte auch sagen, es ist eine Form von Arbeitsteilung.
Das stimmt. Dann schauen wir auf das Landesverwaltungsamt. Klingt sehr trocken, ist aber eine der wichtigsten Behörden des Landes und die bekommt nach längerem Ringen wohl nun endlich einen neuen Chef.
Genau. Und drittes und letztes Thema. Wir reden über das Sonderplenum im Thüringer Landtag, das am Mittwoch stattfindet und das sich um den AfD-Bundesparteitag in Erfurt dreht, der am 4. Juli stattfindet. Es ist von der AfD-Fraktion beantragt worden und es soll in diesem Plenum um angekündigte Blockaden, die Rolle der Staatsanwaltschaft bei Ermittlungen oder ausgebliebenen Ermittlungen gehen und um die Frage, wie sehr die AfD all das politisch für sich nutzen kann.
Und zum Schluss, wie immer, Gewinner und Verlierer der Woche bei uns, die Rubrik Top und Flop der Woche.
Also los, fangen wir an.
Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen. Fangen wir mit Sarah Wagenknecht, wie gesagt, an. Sie hat die Thüringer Landesregierung wieder eine ziemlich harte Analyse mitgegeben. Was ist für dich der Kern?
Ich würde sagen, Sarah Wagenknecht greift mittlerweile nicht mehr nur diese Regierung an, sondern sie greift ein Modell an, an dem ihre eigene Partei beteiligt ist. Und sie macht das ja nicht nur jetzt ziemlich offen, sondern schon seit geraumer Zeit eigentlich ziemlich offen.
Der zentrale Satz, der war ja wirklich, Thüringen brauche womöglich einen neuen parteiunabhängigen Ministerpräsidenten, also mit wechselnden Mehrheiten, dementsprechend auch unter Einbeziehung der AfD.
Genau, und ich würde sagen, das ist keine Randnotiz mehr in dieser ganzen Auseinandersetzung, wenn man bedenkt, dass da ja auch die SPD dieser Koalition angehört, sondern das ist ein politischer Frontalangriff, sowohl auf die Brombeer-Koalition als auch auf den von KI-Wirren und Plagiatsvorwürfen geplagten Ministerpräsidenten Mario Vogt, aber auch auf Innenminister Georg Mayer, den sie als notorisch verhaltensauffällig jüngst bezeichnet hat. Und natürlich auch auf den eigenen BSW-Landesverband.
Also auch auf Katja Wolf, die ja immerhin stellvertretende Ministerpräsidentin und Finanzministerin ist. Natürlich auch auf den Digitalminister, Herrn Schütze. Und vor allen Dingen auf die komplette Thüringer BSW-Spitze.
Eindeutig.
Schütz heißt er natürlich, nicht Schütze.
Steffen Schütz, genau. Wir korrigieren genau. Steffen Schütz und streichen Sorry. Das E. Ja, na ganz klar. Die haben irgendwann mal gesagt, als Steffen Schütz noch Co-Vorsitzender von Katja Wolf war, wir übernehmen Verantwortung, wir regieren mit, wir versuchen in Thüringen etwas hinzubekommen. Das waren immer deren Argumente und Beweggründe. Und Wagenknecht sagt im Grunde, genau das war falsch oder mindestens ein schwerer Fehler. Anfängerfehler hatte sie, glaube ich, gesagt, nachdem sie ja dieses Bündnis am Anfang noch gut fand.
Genau, die Regierungsbeteiligung hat sie anfangs noch positiv beschrieben.
Ja, genau, und das ist der Punkt. Erst war es sinnvoll, dann war es ein Anfängerfehler und jetzt klingt es fast so und damit steigert sie eben auch oder damit eskaliert sie, würde ich sagen, ihr Wording immer weiter, als wolle man mit diesem Experiment in Thüringen, was es ja wirklich ist, möglichst wenig zu tun haben.
Wenn man das jetzt mal einordnet, worum geht es eigentlich? Um Thüringen oder um die Frage, was das BSW grundsätzlich sein will?
Wahrscheinlich so ein bisschen um beides. Die Identität der Partei steht für Sarah Wagenknecht, die ja nicht mehr Vorsitzende ist, sondern jetzt Grundwertekommissionspräsidentin oder Vorsitzende, glaube ich, über allem. Auf der anderen Seite steht eben das Thüringer BSW, das sagt mit Katja Wolf, die ja mal Oberbürgermeisterin in Eisenach war zum Beispiel, Politik heißt auch Verantwortung zu übernehmen und das auch in komplizierten Mehrheiten. Und die Bundesspitze sendet das Signal, wer mitregiert, verliert Profil. Das ist ja der Vorwurf, der immer wieder auch erhoben wird. Und am Ende stärkt man, das ist ja die große Angst von Sarah Wagenknecht, die sie auch immer wieder betont, am Ende stärke man womöglich eben noch die AfD.
Katja Wolf hat ja freundlich, aber durchaus klar widersprochen. Sie sagt, wir sind nicht gegen jemanden in die Koalition gegangen, sondern für Thüringen und für einen funktionierenden Staat. Das ist dran, oder?
Und macht damit eben genau die Gegenposition zu Sarah Wagenknecht auf. Und eigentlich, das muss man auch sagen, man hatte ja gedacht, nach der Regierungsbildung ändert sich das möglicherweise so ein Stück weit, als Sarah Wagenknecht die Regierungsbeteiligung positiv besprochen hatte, war man im BSW Thüringen sehr guter Hoffnung, dass sich das ändert. Und mittlerweile stehen die beiden eben dauerhaft gegen die Erzählung oder gegeneinander in ihrer Erzählung. Auf der einen Seite Wolf, Pragmatismus, Regierungsbeteiligung, wir wollen was bewegen. Auf der anderen Seite eben Sarah Wagenknecht, die mit Fabio De Masi und auch Amira Mohamed Ali als die Bundesvorsitzenden eben immer wieder sagt, Thüringen ist ein Fehler. Und deswegen wirkt das BSW, weil man das voneinander nicht trennen kann, gerade auch in Thüringen wie eine Partei, die regiert und sich gleichzeitig von außen aber eben immer wieder selber kommentiert oder Steine in den Weg legt.
Und es geht ja nicht nur um diese eine Wortmeldung. Es gab ja auch Streit über die Corona-Aufarbeitung, über Friedensthemen, über den Umgang mit der AfD, haben wir schon kurz angerissen. Und generell über den Kurs der Thüringer Fraktion.
Genau, und das ist eben ein Stück weit kein normaler Richtungsstreit, wo man jetzt sagt, es geht in die eine oder es geht in die andere Richtung, am Ende setzt sich eine durch. Ich würde sagen, es ist ein Strukturproblem und die Frage lautet, will das BSW eine reale Regierungspartei sein, was es in Thüringen eben ist, oder vor allen Dingen Opposition bleiben, was ja auch die politische Karriere von Sarah Wagenknecht hinlänglich beschreiben würde, die Zeit ihres Lebens Opposition gewesen ist, wo man ja möglichst wenig Schmutz an den Händen hat, aber möglichst viel fordern kann.
Und in Thüringen prallen diese beiden Rollen eben aufeinander.
Und zwar ganz direkt und mit voller Wucht. Das sieht man inzwischen auch hier personell. Der BSW-Fraktionsvorsitzende, der ehemalige Frank Augsten, hat hingeworfen. Sigrid Hubach ist als neue Vorsitzende gewählt worden, aber nur bis Dezember. Sie ist denkbar knapp gewählt worden. Das Ganze ist 7-6 ausgegangen. Da sind mittlerweile zwei Lager entstanden und das alles macht den Eindruck, es ist für eine Regierungspartei kein Zeichen von Stabilität.
Wie gefährlich ist das denn aus deiner Sicht am Ende für die Koalition? Schon akut oder eher mittelfristig?
Naja, ich würde sagen, wenn überhaupt, dann eher mittelfristig, weil ich nicht vermute, dass das BSW jetzt einfach aus der Regierung rausgeht. Dafür wäre der Preis zu hoch. Und das muss man auch sagen, ich glaube, für den einen oder anderen Landtagsabgeordneten ist so ein Landtagsmandat bis 2029 eben auch was wert, als dass das eben jetzt einfach preisgegeben würde. Aber eins ist natürlich klar, immer wenn Frau Wagenknecht von der Seitenlinie irgendwas reinflankt nach Thüringen, dann schwächt das die Autorität der Thüringer Spitze immer ein bisschen mehr. Und jede neue Intervention macht aus der Koalition vielleicht dann ein noch fragileres Gebilde, als es ja derzeit ohne eigene Mehrheit sowieso schon ist.
Also es ist ja paradox, das Problem sitzt eben in Thüringen nicht nur in der Opposition, sondern auch im, ich sag mal, eigenen Maschinenraum.
Es erinnert so ein bisschen an die Ampel in Berlin, wenn man ehrlich ist und ein bisschen an die Rolle der FDP. Und das ist eben aber auch oft das größere Problem. Mit der Opposition rechnet jede Regierung, mit Linke und AfD wird in Thüringen gerechnet. Aber mit Dauerbeschuss aus der eigenen Koalition, würde ich sagen, regiert sich es eben auch für Mario Vogt als Ministerpräsidenten deutlich schlechter. Ne?
Das ist eine Binse, genau. Was bleibt als Fazit aus deiner Sicht?
Naja, Wagenknecht setzt ihre Distanzpolitik gegenüber Thüringen unverändert fort, auch wenn sie jetzt nicht mehr Bundesvorsitzende ist. Und sie will nicht, dass das, was in Thüringen an Mühe auch oder an Widersprüchen innerhalb von so einer Koalition auch entsteht, dass das am Ende auf die Bundespartei zurückfällt. Vielmehr noch, sie wirft den Thüringern vor, dass es ja auch längst auf die Bundespartei zurückgefallen sein könnte und vielleicht auch deshalb der Bundestagseinzug im Februar verpasst wurde. Und der Thüringer Landesverband steht auf der anderen Seite, sagt für sich, er muss regieren und muss dann eben Konflikte mit den Partnern auch aushalten und sich dabei gleichzeitig gegen die eigene Parteispitze behaupten. Man bekommt immer mehr den Eindruck, auch wenn man in Thüringen was anderes vermitteln will, dass das kein stabiles Modell ist, was da gerade dieses Land regiert.
Oder anders gesagt, man kann nicht gleichzeitig wirklich Teil der Regierung sein und immer so klingen, auf der anderen Seite, als säße man mit verschränkten Armen in der letzten Oppositionsreihe.
Ja, würde ich sagen, hast du genau recht. Auch das versucht das BSW gerade und deshalb knirscht es innerhalb des BSW so laut und es wird gerade versucht, diese Auswirkungen nicht zu sehr auf die Koalition übergehen zu lassen.
Gut, oder auch nicht. Aber kommen wir von einer Partei, die mit sich ringt, nun zu einer Behörde, die einfach funktionieren muss. Das Landesverwaltungsamt ist für viele erstmal kein Aufregerthema. Viele werden es wahrscheinlich auch gar nicht wirklich kennen, außer im politischen Thüringen. Aber an der Spitze der Behörde tut sich was. Und warum ist diese Personalie so wichtig?
Genau, klingt erstmal total trocken und vielleicht für die, die es gar nicht wissen, das ist in Weimar dieses große Gebäude, dieser Dreierkomplex, wenn man Richtung Bauhaus, Museum unterwegs ist, ist auf jeden Fall ein imposantes Gebäude und es ist nicht nur ein imposantes Gebäude oder ein Gebäudekomplex, dort ist eben auch eine Schlüsselbehörde beheimatet, die nicht besonders glamourös, aber du hast schon gesagt, enorm wichtig ist, weil da ganz viele Dinge zusammenlaufen. Aufsicht, Förderprogramme, Widersprüche, auch Umsetzung von Landespolitik, Kontakt zu Kommunen. Und wenn diese Behörde nicht funktioniert, dann merkt das am Ende das ganze Land.
Und jetzt soll Andreas Krause neuer Präsident werden, und zwar nach einem ziemlichen Hin und Her.
Genau, erst war mit René Kliebisch ein anderer Kandidat praktisch gesetzt. Dann kam die Absage aus gesundheitlichen Gründen wohl. Und jetzt im zweiten Anlauf nimmt man einen Manager, so würde ich mal sagen, mit Andreas Krause.
Genau, vielleicht nochmal zur Variante Nummer 1. Die war nämlich eigentlich schon strategisch vorbereitet. Also Kliebisch ist Jurist, Richter an Thüringer Gerichten, war sogar Teil des Thüringer Verfassungsgerichtshofs, hatte da sein Amt schon niedergelegt, weil er nämlich bereits an die Behörde, also an das Landesverwaltungsamt, abgeordnet worden war. Ein CDU-Mann eben aus Eisenach, von dem man gesagt hat, der kann sich schon mal einarbeiten und dann als Vizepräsident erstmal pro forma wirken und dann den Chefposten übernehmen. Dann hat er, wie gesagt,
das klingt alles unheimlich durchdacht.
Genau, das klingt durchdacht und dann plötzlich machte er eben seinen Parteifreunden und, sag ich mal, der Spitze der Landesregierung, die ja einiges da mitzureden hat, einen Strich durch die Rechnung, indem er eben überraschend absagte. Dann ging man wieder auf die Suche, wen nimmt man da? Man kann nicht irgendjemanden nehmen. Es muss ein fähiger Mann sein oder eine fähige Frau. Das zeigt mal wieder, also eine Frau hat man scheinbar also nicht gefunden. Und es war klar, es soll diesmal ein Mann, der nicht unbedingt ein CDU-Parteibuch haben muss, aber auf jeden Fall jemand sein, der von der CDU-Seite vorgeschlagen wird. Und dann ist es immer nicht schlecht, auch wenn man dieser Partei dann angehört. Der aktuelle Präsident Frank Rosner, der das seit, glaube ich, mittlerweile 11 Jahren macht und jetzt aus Altersgründen ausscheidet, der ist, ich glaube, im April 66 geworden, ist ein alter, in Anführungsstrichen, SPD-Mann und ehemaliger Landrat. Also in der Vergangenheit muss man vielleicht auch sagen, war das Landesverwaltungsamt, weil davor war es dann ein ehemaliger CDU-Landrat, durchaus auch eine Behörde, die altgediente Kommunalpolitiker mit Verwaltungserfahrung versorgt hat.
Ja, und das wird jetzt anders, weil jetzt gucken wir auf den neuen Mann. Was weißt du über Andreas Krause, der ja politisch bisher eher nicht in Erscheinung getreten ist?
Genau. Andreas Krause kommt aus dem CDU-Landkreisverband Saalfeld, ist da Schatzmeister, hat Bankbetriebswirt, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, gelernt und ist jetzt vor allen Dingen Manager der Arbeiterwohlfahrt und zwar dort der AWO AJS. Das ist eine Tochtergesellschaft der AWO. Das ist allerdings die, die das ganze Konstrukt am Laufen hält. Also ist wirklich ein Manager. Insgesamt hat er mit seiner Co-Chefin Katja Glugowskaja Personalverantwortung für über 5000 Mitarbeiter und hat eben die AWO in schweren Zeiten übernommen. Nämlich die AWO, wir erinnern uns alle, hatte ja einen handfesten Skandal an der Spitze. Der damalige Geschäftsführer musste gehen und die AWO musste sich einfach neu aufstellen und wieder vor allen Dingen Vertrauen gewinnen, weil es ist ein Sozialverband und man hat festgestellt, dass da freundlich formuliert ziemlich viel Schindluder getrieben wurde
Genau, und diese Neuaufstellung, von der du sprichst, die hatte ja vor allen Dingen was mit Management-Skills, würde man auf Neudeutsch sagen, wahrscheinlich Management-Fähigkeiten zu tun. Krause und Glugowskaja, interessanterweise, Glugowskaja SPD, Krause CDU, haben da offenbar als Duo trotzdem funktioniert. Ist eben ein Typ, der weniger klassische Verwaltungsbiografie mit sich bringt, sondern eben stärker Manager ist. Und das kann aus meiner Sicht in so einer Behörde wie dem Landesverwaltungsamt grundsätzlich sinnvoll sein, auch weil diese Behörde ja doch den Ruf hat, manchmal ein bisschen behäbig zu sein. Das ist so ein großer Dampfer. Vielleicht will man darauf setzen, diese Behörde eben auch ein bisschen schneller zu machen, ein bisschen neuer auszurichten, ein bisschen moderner auszurichten, wollte ich eigentlich sagen. Und zwar in Führung, Steuerung und eben auch in Organisation.
Genau, also das ist es wohl. Also die Modernisierung der Verwaltung, es geht ja auch viel um Digitalisierung dann dabei. Vor allen Dingen geht es auch darum, dass man da ja auch das, sag ich mal, Flüchtlings- und Ausländermanagement auf eine neue Ebene heben möchte. Und da meint man jetzt mit Krause den richtigen gefunden zu haben. Jetzt muss man eben wissen, das Landesverwaltungsamt untersteht ja dem Innenministerium, also der SPD. Und die CDU macht aber jetzt den Vorschlag. Das heißt, damals so ausgehandelt worden.
Elmar, nur ganz kurz zur Einordnung. Ne? Damals heißt in den Koalitionsverhandlungen.
Genau, ja, das stimmt. Also in den Koalitionsverhandlungen der Brombeere. Und jetzt gibt es aber in CDU-Kreisen wird sich jetzt schon wieder erzählt, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es gab jetzt ja gerade auch die Landratswahl, die in die Stichwahl ging. Da hat ja der SPD-Amtsinhaber Marco Wolfram jetzt gerade noch so, oder eigentlich recht deutlich, aber auf jeden Fall hat er gegen den AfD-Bewerber in der Stichwahl dann die Nase vorn gehabt. Aber die CDU hat niemanden aufgestellt. Und die Mehr, die jetzt sich vielleicht nicht nur in Saalfeld bei der CDU erzählt wird, ist, ja, das ist ja kein Wunder, der Einzige, der ihm hätte gewährlich werden können, den man dort hätte aufstellen können, das wäre nämlich der Herr Krause gewesen. Aber dem hatte man dann ja schon versprochen, komm, wir machen dich zum Chef des Landesverwaltungsamts, wenn du das denn willst. Ich kann mir sowas gar nicht so richtig gut vorstellen, weil jetzt war er ja aus meiner Sicht zumindest unangreifbar auf seiner aktuellen Situation. Und ich gehe mal stark davon aus, dass er dort, also bei der AWO, mehr verdient als bei seinem aktuellen Job, der nämlich jetzt auch noch zurückgestuft wurde. Von einer B8, die es einst war, zu einer B6. Und da muss man eben sagen, das eine sind irgendwie, glaube ich, 11.400 Euro. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Das andere etwas über 12.000 Euro. Ist also auch noch, damit kann man auch über den Monat kommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ein AWO-Manager, ohne dass ich es genau weiß, auch wenn die Gehälter dort ganz schön eingekürzt worden sind nach den Skandalen der Vergangenheit, mehr verdienen dürfte.
Es könnte ganz tatsächlich noch etwas mehr sein, als er jetzt verdient. Ich war damals an diesen AWO-Recherchen auch ein bisschen mit beteiligt. Es war früher auf jeden Fall das Doppelte bis Dreifache im Vergleich zum Landesverwaltungsamt. Ich würde mal sagen, auch jetzt hat er noch ein bisschen mehr verdient. Völlig richtig.
Mhm. Und jetzt geht er eben in ein, sag ich mal, auf ein politisches Amt. Das ist also ein politischer Beamtenjob, der durchaus ohne Angabe von Gründen dann auch in den politischen Ruhestand. Also die Menschen fahren dann als politische Beamte nicht ins Bodenlose, ganz im Gegenteil, aber der natürlich dann, es kann auch ein Schleudersitz sein, dieser Job. Und da fragt man sich, es gibt eben Leute, die sagen, ja, aber warum geht er jetzt eigentlich von der AWO weg? Hat er vielleicht da jetzt irgendwie auch gemerkt, ich komme jetzt nicht mal weiter mit der Aufarbeitung, weil die AWO ist weiterhin, ne, wir berichten ja eine Kollegin und ein Kollege, also Sibylle Göbel und Gerald Müller, die berichten ja sehr, sehr regelmäßig weiterhin über die AWO und was da gerade passiert.
Aber das muss man vielleicht noch einmal ein bisschen einordnen. In der aktuellen Berichterstattung geht es ja eher um den Regionalverband in Weimar, Weimar-Mühlhausen, als um diese AJS, die früher mal Thema war und wo Krause und Klybowska ja quasi als Sanierer eingestellt wurden. Ich glaube, wenn man die beiden jetzt fragen würde, dann würden sie sicherlich nicht sagen, die AJS ist zu Ende saniert und die ganzen Compliance-Themen, die wir früher hatten, sind alle abgeräumt. Aber sie würden zumindest für sich sagen, die AJS ist da auf dem richtigen Weg und da hat sich einiges zum Besseren verändert. Und möglicherweise ist es ja dann so, dass Herr Krause einfach eine neue Herausforderung gesucht hat, mit ein bisschen Sicherheit. Du hast gerade schon gesagt, als politischer Beamter fällt man ja auch nicht ins Bodenlose, wenn es dann schief geht.
Das stimmt und du hast natürlich recht, das eine ist vom anderen zu trennen, aber dennoch ist natürlich die AWO bleibt die AWO. Und wer da an der Spitze steht, eben nämlich auch bei der AJS, das ist eigentlich so die immer, ja, also auch wenn sie vielleicht de jure nicht für alles verantwortlich sein können, die natürlich dort, auf die immer geschaut wird. Wie funktioniert es denn? Aber natürlich, die Argumentation ist auch gerne, ich suche eine neue Herausforderung, warum nicht? Ja. Krause ist Anfang 50, 51 und da kann man ja nochmal durchstarten.
Kann das noch ein paar Jahre machen? Genau, und jetzt wird auf jeden Fall auf ihn geschaut, weil jetzt ist er alleine verantwortlich dann für das Landesverwaltungsamt. Für jene Behörde, von der man eigentlich immer nur mitkriegt, dass es sie gibt, wenn es nicht funktioniert. Wir erinnern uns damals an die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl, die vollkommen überbelegt gewesen ist und wo dann das Landesverwaltungsamt eben immer wieder in den Fokus rückte, um diese Probleme zu lösen und Auseinandersetzungen, die es da gegeben hat. Es gibt viele andere Themen, wo das Ganze eine Rolle spielt. Und jetzt sag du nochmal, du weißt es aus dem Hut, ab wann wird Krause dann seinen Dienst antreten?
Also der Zeitplan ist so, dass das Kabinett muss das ja entscheiden. Also das ist jetzt keine Entscheidung, die irgendwie durch den Landtag geht. Das soll noch, also vor der Sommerpause, die jetzt ja im Juli beginnt, vonstatten gehen. Und dann könnte er im September sein Amt antreten.
Gut, dann bleiben nicht mehr viele Kabinettssitzungen übrig. Heute ist es nicht passiert. Wir nehmen am Dienstag auf, nächste, übernächste Woche und dann ist ja irgendwann auch im Kabinett mal kurz Sommerpause. Genau. Lieber Elmar, wir müssen noch von einem sehr stillen und politiknerdigen Thema, was wir jetzt besprochen haben, zu einem etwas lauteren Thema kommen.
Genau, vor dem AfD-Bundesparteitag in Erfurt, da gibt es ein Sonderplenum im Thüringer Landtag. Hintergrund ist die Forderung der AfD-Fraktion, dass gegen angekündigte Blockaden endlich eingeschritten werden müsse. Und was ist da die politische Lage, Fabian?
Aus meiner Sicht relativ klar. Die AfD nutzt jetzt erwartete Konflikte am 4. Juli, um daraus auch für sich maximalen politischen Ertrag zu gewinnen. Es gibt in Erfurt ein Protestbündnis, das hat Blockaden angekündigt und zwar massenhaft. Es gibt da mehrere zugespitzte Aussagen, die ich auch sehr kritisch sehe, wenn man vor allen Dingen das Verhindern eines solchen verfassungsgemäß vorgeschriebenen Parteitages in den Blickpunkt nimmt, Zufahrten dicht machen und der Parteitag solle zum Desaster werden. Das wurde da geäußert und die AfD sagt dann aus meiner Sicht, nachvollziehbar, wenn man AfD-Politiker ist, schaut hin, gegen uns wird jetzt hier offen Behinderung angekündigt und das ist der Hauptpunkt, der Staat reagiert noch nicht mal und wenn überhaupt, dann nicht entschieden genug.
Genau, die Staatsanwaltschaft Erfurt hatte zunächst erklärt, es gäbe keine zureichenden oder hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine verfolgbare Straftat, wenn ich das richtig erinnere. Und später wurde ein Verfahren dann nach Berlin abgegeben. Wie sortiert man das?
Naja, man müsste jetzt vielleicht einmal gucken. Ich glaube, nicht jede markige Ankündigung, die da in irgendeiner Form geäußert wird, ist schon eine Straftat oder ist strafbar. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite steckt da ganz viel politische Brisanz drin. Wenn öffentlich gesagt wird, man will Zufahrten blockieren und diesen Parteitag verhindern, dann ist das nicht irgendwie eine Kleinigkeit. Dann ist das tatsächlich ein handfester Konflikt.
Und die AfD macht daraus ein Narrativ, nämlich wir sind die betroffene Partei und der Rechtsstaat, der schaut einfach nur zu und tut nichts und schützt uns nicht.
Genau, und wie wir das ja in den vergangenen Jahren eben auch oft erlebt haben, funktioniert das für die AfD wieder wunderbar. Die AfD als Partei gegen einmal alle und alle gegen die AfD, dann und außerdem die AfD gegen irgendwelche angeblich parteiischen Institutionen, in dem Fall dann die Staatsanwaltschaft, die keine Ermittlungen eingeleitet hat, möglicherweise auch noch die Polizei, die dann eventuell nicht entschlossen genug vorgeht, obwohl der Polizeipräsident der Thüringer im Interview mit unserer Zeitung schon das Gegenteil angekündigt hat. Ja, muss man mal schauen.
Genau, du hast ja persönlich mit ihm gesprochen und er hat ja ganz klar gesagt, der Parteitag wird stattfinden und wir werden einschreiten, wenn die Gegenmaßnahmen zu vehement werden, natürlich mit dem nötigen Augenmaß, aber wir werden sicherstellen, dass die Partei einen geordneten Parteitag auch durchführen kann.
Hm? Richtig.
Und jetzt muss man sagen, also Protest gegen die AfD ist legitim, die Frage ist nur, wo verläuft die Grenze?
Genau, das kann man auch lautstark äußern, man kann lautstark protestieren. Eben die Grenze aus meiner Sicht verläuft da, wenn das erklärte Ziel die Verhinderung eines Parteitages ist. Und das ist aus juristischer Sicht sowieso vollkommen klar. Die Verhinderung eines Parteitages ist an der Stelle nicht zulässig. Und ich würde sagen, das ist auch politisch mindestens heikel, wenn nicht sogar komplett falsch.
Weil die AfD aus genau solchen Szenen immer wieder Kapital schlagen kann.
Richtig. Und da sind wir wieder im Dilemma, wer die AfD bekämpfen will, was ja seit Jahren, Jahrzehnten politisch oder Jahrzehnten nicht, so lange gibt es die Partei noch nicht, politisch geäußert wird, der sollte eben nicht ständig irgendwelche Steilvorlagen liefern. Jede martialische Ankündigung führt eigentlich dazu, dass die AfD am Ende sich weiter in ihrer Opferrolle suhlen kann und ihre Opfererzählung einfach ein weiteres Kapitel hinzufügt.
Was erwartest du vom Sonderplenum?
Das, was wir, also Sonderpläne, Plenarsitzungen sind ja in Thüringen mittlerweile eingeübt. Es ist, glaube ich, die dritte, einmal AfD auf jeden Fall, einmal Linke und jetzt wieder AfD. Und ich würde sagen, dass es wenig Überraschendes geben wird, aber viel Bühne für die AfD und diesen AfD-Bundesparteitag. Deswegen hat man ja möglicherweise aus der Landtagsverwaltung heraus die Plenarsitzung auch vor das reguläre Plenum gelegt, was dann 2 Stunden später beginnt. Das muss man sich auch mal vorstellen. Trotzdem wird die AfD das Ganze maximal aufladen. Versammlungsfreiheit wird eine Rolle spielen. Auch die Rolle des Innenministers Georg Mayer wird mit Sicherheit wieder in den Fokus rücken. Angebliches Staatsversagen wird durch die AfD thematisiert werden und natürlich politische Verantwortung. Die anderen Fraktionen werden widersprechen und am Ende des Sonderplenums hat man vor allen Dingen ein Vorspiel für diesen Bundesparteitag erlebt.
Genau, die Debatte, kann man so sagen, die beginnt also lange vor dem Parteitag und genau das ist auch Teil des politischen Kalküls.
Ja, Parteitag ist eben längst, ist ja mehr wie so eine Parteiveranstaltung. Es ist kein einfacher Parteitag. Es ist ein Großereignis, auch für Erfurt. Und zwar auf der Straße, am Landtag, im Sicherheitsapparat auch. Es wird der größte Polizeieinsatz seit dem Papstbesuch in Thüringen werden. Auch wenn ich natürlich beide Veranstaltungen nicht miteinander vergleichen möchte. Und damit, Gottes Willen. Um Gottes Willen darf ich an der Stelle, glaube ich, sagen. Und damit ist es eben maximale Symbolik, die da zum Tragen kommt.
Wohl wahr. Dann kommen wir zum Schluss zu unseren Menschen der Woche.
Ja, beliebte Kategorie, berühmt und berüchtigt.
Kommen wir zum Top- bzw. Gewinner der Woche. Das ist aus unserer Sicht In dieser Woche Marco Wolfram, vorhin schon kurz erwähnt von der SPD. Er hat die Landratswahl in Saalfeld-Rudolstadt gewonnen. Und warum ist das mehr als ein lokaler Erfolg, Fabian?
Ja, es ist aus meiner Sicht eben mehr als ein lokaler Erfolg, weil diese Wahl überall beobachtet wurde. Die AfD hatte realistische Chancen, den zweiten Landrat zu stellen in Thüringen. Jetzt hat sie, glaube ich, die vierte Stichwahl in Folge verloren. Ist ja auch meine Nachricht. Also die AfD gewinnt nicht einfach nur per se, weil es die AfD ist, irgendwelche Wahlen. Und deshalb ging es da auch nicht nur um einen Landkreis. Auch wenn Marco Wolfram, also der Rückschluss, dass die SPD noch Wahlen gewinnen kann, den würde ich jetzt nicht für zulässig halten, weil Marco Wolfram die SPD doch eher, naja, versteckt hat im Wahlkampf. So kann man das, glaube ich, sagen. Aber es war eben klar, stellt die AfD den nächsten Landrat oder hält der Amtsinhaber dagegen? Und Wolfram hat hier klar dagegen gehalten.
Genau, und ich glaube, Georg Mayer so ein bisschen schlägt er sich auch auf die Schultern und sagt, es geht noch was. Und wenn man sich das Ergebnis anschaut, 56,5% waren es, glaube ich, in der Stichwahl, das ist schon ziemlich eindeutig.
Ja, das ist zwar keine Zeitenwende, wie man bei der SPD sagen würde, aber zumindest oder wie andere bei der SPD schon gesagt haben, aber es ist zumindest ein klarer Punktgewinn.
Ja, genau. Signalwirkung, glaube ich, wäre da so das politische Framing.
Genau, jetzt haben wir noch den Verlierer der Woche.
Verlierer der Woche ist Horst Henrici oder Henrici. Ich weiß es gar nicht, wie wird er genau ausgesprochen? Du kennst dich da viel besser aus.
Ich habe ihn immer Henrici ausgesprochen.
Okay, vielleicht auch so. Ja, gut, dass wir nicht beim Radio sind, aber eigentlich sind wir es mittlerweile doch ein bisschen. Also es ist auf jeden Fall der bisherige Kanzler der Bauhaus-Universität Weimar. Der wurde abgewählt.
Genau, und das ist ein ziemlich harter Vorgang, weil solche Abwahlen sind keine Routine. Und diese Abwahl zeigt, das Vertrauen in den Kanzler ist massiv verloren gegangen.
Hintergrund sind die Finanzprobleme der Hochschule und die Kritik an der Führung.
Genau, interessant dabei, es stand sowohl der Kanzler zur Abwahl als auch der Präsident der Uni. Der eine, der Kanzler muss gehen, Peter Benz, der Präsident, darf bleiben. Das zeigt allerdings auch, dass die Krise personell dann eher auf den Kanzler fokussiert wurde und dann eben auch die Verantwortung, die jetzt zu tragen ist.
Und für den Kanzler ist das klar eine Niederlage, auch wenn die beamtenrechtlichen Folgen abgefedert sind.
Ja genau, er fällt ziemlich weich, bekommt bis 2031 noch 72% seiner Besoldung, die ersten drei Monate sogar die volle Besoldung und dann bis 2031, bis zum regulären Ende seiner Amtszeit, bekommt er noch 72%. Aber es bleibt eben trotzdem eine Abwahl und ich würde auch sagen, für ihn selbst ist es auch ein schwerer Makel.
Weißt du noch, ich weiß es nämlich nicht mehr aktuell, weil wir jetzt von Prozentzahlen gesprochen haben. Was bedeutet das eigentlich? Was ist so sein normales monatliches Salär? Das ist ja irgendwas alles beamtenrechtlich.
Das war Besoldung W3 um die 8.000 Euro.
Ja, damit kann man gerade so über die Runden kommen. Und für die Universität gilt weiterhin, das Personalthema ist nur der Anfang.
Genau, denn die haben Sachverständige beauftragt, mit dem ihnen Vorschläge zu unterbreiten, wie sie die Finanzkrise an der Bauhaus-Uni bewältigen können und die internen Probleme in den Griff bekommen. Und diese eigentliche Arbeit, das hat auch Peter Benz am Montag nach der Abwahl gesagt, beginnt jetzt erst. Und ich würde sagen, was für die Bauhaus-Uni erst beginnt, ist für uns jetzt das Ende. Denn das war Tacheles Thüringen für diese Woche und ich habe dir das Schlusswort vorweggenommen, was ich eigentlich gar nicht wollte.
Nö. Wir haben, also so kenne ich dich. Aha. Wir haben gesprochen über Sarah Wagenknechts Dauerfeuer gegen die Thüringer Regierung, über die neue Spitze im Landesverwaltungsamt, über das politische Vorspiel zum AfD-Bundesparteitag und über unsere Gewinner und Verlierer der Woche.
Genau. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gern, empfehlt ihn weiter und hört nächste Woche wieder rein. Wenn Tacheles Thüringen dann wieder hier aus dem Erfurter Studio aufgenommen und gesendet wird. Bis dahin.
Fabian, ich danke dir. Bis dahin. Mach's gut.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ein Podcast von Funke.